Schönen guten Abend. Die Frau Sagmeister hat ganz perfekt das eingeleitet, was ich heute gerne erzählen möchte. Ich bin Soziologin, komme von der Universität Wien und beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Familien und auch mit dem Thema Kindheit. Sie haben so schön gesagt, Familie, das ist ein Thema, zu dem alle etwas wissen und alle kennen eine Familie und haben eine Familie und sind selber in einer Familie aufgewachsen. Ich möchte gerne einerseits auf diese Erfahrungen zurückgreifen, von denen ich annehme, dass viele von Ihnen sehr viele Erfahrungen in ihren unterschiedlichen Familien teilen und möchte gerne aus einer soziologischen Perspektive einen Rahmen drumherum basteln. Das wäre so das Ziel des heutigen Vortrags für mich. Familien erfüllen ja ganz, ganz wichtige Aufgaben für die Gesellschaft. Und meine Idee, die ich Ihnen hier vermitteln möchte, ist, dass sich diese Aufgaben, die Familien für Gesellschaft erfüllen sollen und auch erfüllen, eigentlich nicht sehr stark verändert haben in den letzten Jahrzehnten. Aber die Rahmenbedingungen, unter denen Familien diese Aufgabe erfüllen sollen, die haben sich relativ stark verändert. Und das ist eine Situation, mit der Familien heute umgehen müssen. Es haben sich die Ansprüche, die die Gesellschaft an Familien stellt, verändert. Es haben sich die Anforderungen, die Familien an sich selber stellen, auch ein bisschen verändert. Und ich möchte gerne zunächst kurz etwas sagen über diese unterschiedlichen Funktionen, die Familien für Gesellschaft erfüllen. Ich möchte ein bisschen die Familienbilder hinterfragen, die wir alle möglicherweise im Kopf haben. Ich werde dann, das wird der größte Teil des Vortrags sein, etwas über diese Rahmenbedingungen sagen, wo ich speziell auf vier Rahmenbedingungen eingehen möchte. Und ich möchte am Ende dann die Frage stellen, was brauchen denn Familien, um unter diesen Rahmenbedingungen Familienleben gut gestalten zu können. Die Funktionen, die Familien für die Gesellschaft erfüllen, sind sehr, sehr vielfältig. Vielen ist das gar nicht bewusst, welche unterschiedlichen Aufgaben Familien erfüllen. Reproduktion steht ganz oben. Ja, klar, es werden Kinder geboren in Familien. Familien sind dafür zuständig, dass auch die Gesellschaft weiter wächst und sich vermehren kann. Familie bietet aber auch Sozialisation. Die Kinder wachsen auf in den Familien, werden dort erzogen. Familien bieten soziale Platzierung. Sie sind dafür verantwortlich, dass Kinder in der Gesellschaft auch einen Platz finden. Familien bieten für die Mitglieder in diesen Verbänden emotionale Sicherheit und Stabilität. Sie bieten den Familienmitgliedern einen Platz, an den sie gern zurückkommen, wo sie Sicherheit, vielleicht ein Gefühl von Sicherheit bekommen, wo Identität auch geschaffen wird. Viel banaler, aber nicht weniger wichtig, Familien haben auch eine ökonomische Funktion. Familien versorgen ihre Mitglieder mit ausreichend Geld und materiellen Dingen, damit das Überleben gewährleistet ist. Einige Familien haben auch nach wie vor Produktionsfunktion, bäuerliche Familien zum Beispiel, wo tatsächlich auch etwas hergestellt wird. Familien bieten auch einen Rahmen, wo rechtliche Sicherheit für die Mitglieder hergestellt wird. Das ist eine ganze Reihe von Funktionen. Möglicherweise würden uns noch mehr einfallen, wenn wir ein bisschen noch länger darüber nachdenken. Ich möchte dabei jetzt mal belassen, einfach als Überblick, was tun Familien eigentlich für die Gesellschaft? Das ist ja oft nicht so im Blickpunkt. Die Vorstellungen, wie und welche Familien diese Funktionen am besten erfüllen können für Gesellschaften. Diese Vorstellungen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten ziemlich stark verändert. Historisch gibt es da unterschiedliche Bilder, die Sie vielleicht auch im Kopf haben dazu. Und dazu möchte ich jetzt gern ein bisschen was sagen. Das sind zwei Bilder, die vielleicht Sie auch mit Familie verbinden würden. Das sind Bilder aus Mitte 19., Ende 19. Jahrhundert. Wir haben so im 18. Jahrhundert diesen wunderbaren Begriff der bürgerlichen Kernfamilie, der damals entstanden ist und als Idealvorstellung entstanden ist, wo man gesagt hat, Familie, das sind eigentlich soziale Gebilde, wo vier Faktoren zutreffen müssen. Es soll ein verheiratetes Elternpaar geben, die sollen gemeinsame Kinder haben, die Familie soll auf Dauer ausgerichtet sein, also da soll eine gewisse Stabilität damit verbunden sein und es soll eine ganz bestimmte Rollenverteilung geben. Der Mann soll derjenige sein, der die ökonomische Basis für die Familie schafft, der das Geld verdient und die Frau ist diejenige, die ein schönes, trautes Heim bereitet und für die Erziehung der Kinder und für den Haushalt verantwortlich ist. Damit war auch eine bestimmte Machtbeziehung in diesen Familien verbunden, aber das hat man sozusagen in Kauf genommen dafür, dass diese Idealvorstellung verwirklicht wird. Zu der Zeit, als dieses Bild entstanden ist, haben ganz viele Familien nicht so leben können, wie das Ideal es vorgesehen hätte. Das waren ein paar bürgerliche Familien, die ausreichend auch die ökonomischen Verhältnisse hatten. Der Großteil der Bevölkerung war bäuerlich, da war das nicht möglich, diese Vorstellung umzusetzen. Warum sind diese Bilder aber trotzdem heute noch immer wichtig? Weil das ganz stark unser Bild davon geprägt hat, wie Familien eigentlich sein sollen. Das ist so eine Vorstellung davon, naja, natürlich wäre es ja, wenn Familien so ungefähr aussehen würden, einfach weil das eine Vorstellung ist, die sich über die Jahrhunderte sehr festgesetzt hat. Als Idealbild entstanden, historisch gab es nur eine ganz kurze Zeitspanne, wo wirklich von einem sehr großen Teil der Bevölkerung dieses Idealbild gelebt werden konnte. Und zwar ist das eine Zeit, wo Sie vielleicht auch Bilder im Kopf haben, die schauen möglicherweise ungefähr so aus. Diese ganz kurze Zeitspanne, wo dieses bürgerliche Idealbild von einem großen Teil der Bevölkerung gelebt wurde, war von den 1950er bis ungefähr zu den 1970er Jahren. Also historisch so ein Zeitraum ungefähr, wenn man sich das anschaut. Und trotzdem sind das aber die Vorstellungen, die nach wie vor sehr präsent sind und mit denen wir nach wie vor immer konfrontiert sind. Dass die 50er bis 70er Jahre werden als das goldene Zeitalter der Familie in der Familiensoziologie bezeichnet. Und zwar deswegen, weil es hier hohe Kinderzahlen gab, hohe Eheschließungszahlen, sehr jung haben die Leute geheiratet und sehr oft. Also nicht oft innerhalb eines Lebens, aber viele Menschen haben geheiratet. Es gab sehr niedrige Scheidungsraten und das männliche Ernährermodell, das was als Idealvorstellung in der bürgerlichen Kernfamilie entstanden ist, wurde zum ersten Mal wirklich von einem großen Teil der Bevölkerung gelebt, einfach weil es zum ersten Mal ökonomisch auch möglich war. Das war, wie gesagt, ein relativ kurzer Zeitraum. Heute sind die Bilder, die wir von Familie im Kopf haben, wahrscheinlich etwas vielfältiger. Da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Lebensformen, wo wir sagen würden, das ist Familie, das ist nicht mehr so strikt wie mit diesem Bild der bürgerlichen Kernfamilie. Da gibt es unverheiratete Menschen, die eine Familie sind, was rechtlich ganz lange überhaupt nicht als Familie gegolten hätte. Es gibt alleinerziehende Elternteile, es gibt Patchwork-Familien, es gibt Familien, wo Partner gleichen Geschlechts zusammenleben mit Kindern, in Wien beispielsweise Pflegefamilien, relativ häufig in Vorarlberg, glaube ich, nicht. Das ist in den Bundesländern ja ganz unterschiedlich geregelt. Auf jeden Fall gibt es eine immer größere Palette. Aber die Bilder, die wir so im Kopf haben, haben sich trotzdem nicht so ganz wesentlich verändert. Und obwohl diese Familienformen bunter und vielfältiger geworden sind, gibt es nach wie vor eine Reihe von Rahmenbedingungen, die mit diesen Idealbildern verbunden sind. Und dazu möchte ich gerne jetzt zu vier Themenbereichen kurz Stellung nehmen. damit Sie einen Überblick haben, ich will zuerst ganz kurz was über die traditionellen Familienbilder unter diesen veränderten Rahmenbedingungen sagen, dann auf das Thema Zeit eingehen. Die Bedingungen, unter denen in Familien Zeit gestaltet wird, haben sich enorm verändert in den vergangenen Jahrzehnten. Ich möchte etwas über die Ansprüche sagen, die Eltern an sich haben, die Gesellschaft an Eltern hat, und darüber, dass Beziehungen heute instabiler werden und dass sich auch dadurch das Familienleben sehr stark verändert. Zum ersten Punkt: Wir haben heute eine große Offenheit, eine größere Offenheit von Lebensentwürfen. Man kann sozial akzeptiert in verschiedenen Varianten sein Leben leben, ohne dass man jetzt besonderen Vorurteilen ausgesetzt wäre. Dennoch sind eben diese traditionellen Bilder, die ich vorhin gezeigt habe, nach wie vor tief verwurzelt, sind die Messlatte für unser heutiges Familienleben und verursachen durchaus Stress in Familien, wenn wir nämlich versuchen, diese Bilder umzusetzen unter vollkommen anderen Rahmenbedingungen. Ein Beispiel: mütterliche Erwerbstätigkeit, also dass Frauen berufstätig sind, dass Mütter berufstätig sind, war in diesem bürgerlichen Familienmodell nicht wirklich vorgesehen, also gar nicht eigentlich vorgesehen. Heute sind aber Mütter zunehmend auch berufstätig. Da schauen dann die Idealbilder, die man sich mitunter zurecht bastelt, so aus: die Frau mit Laptop und Kind und irgendwie alles gleichzeitig und alles geht sich irgendwie aus und lässt sich vereinbaren. Das verursacht natürlich Stress. Was wir sehen in der Soziologie, wir machen ja gerne Umfragen, ist, dass in den Einstellungen durchaus diese älteren Idealbilder noch vorhanden sind. Ich habe Ihnen hier etwas mitgebracht aus einem internationalen Datensatz mit den Daten für Österreich. Da gibt es immer die schöne Frage, die Interviewpartner dann beantworten sollen: Ein Vorschulkind wird wahrscheinlich darunter leiden, wenn die Mutter berufstätig ist. Und da sehen Sie, dass nach wie vor 62% der Frauen, die haben wir hier, entweder sehr zustimmen oder zustimmen, 62%, und bei den Männern sind es 71%, das heißt 2/3 bei den Frauen und fast 3/4 eigentlich bei den Männern, die dieser Meinung sind. 60% finden, dass überhaupt eine Vollzeiterwerbstätigkeit, unabhängig vom Alter der Kinder und wenn es um Vollzeiterwerbstätigkeit geht, generell schlecht ist für die Familie. Das sind Vorstellungen, die noch relativ eng an diese Idealbilder geknüpft sind, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Und das sind natürlich Widersprüche: einerseits die Erwerbstätigkeit, die ja oft auch notwendig ist, Familien müssen ja leben von irgendwas, und andererseits die Idealbilder, die es dazu im Kopf gibt. Die Lösung, die in Familien meist gewählt wird, ist das, was man so als 1,5-Verdiener-Modell bezeichnen könnte, nämlich dass der Mann Vollzeit berufstätig ist und die Frau Teilzeit. Sie sehen hier, das ist ein bisschen eine komplizierte Grafik. Ich bringe sie mit in erster Linie, um Ihnen diese zwei Kästchen hier zu zeigen. Diese 20%, das sind die, Sie haben hier alle Familien mit Kindern, also wo das jüngste Kind unter 15 ist. Und da sehen Sie, dass ungefähr, also dass insgesamt 2/3 ungefähr eine Form dieses männlichen Ernährermodells leben. 20%, bei 20% ist nur der Mann berufstätig und bei 43 ist der Mann Vollzeit und die Frau Teilzeit. Das ist die Art, wie der Großteil der Familien versucht, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Das sind jetzt die Zahlen und die Statistiken, das ist vielleicht ein bisschen trocken. Wir haben in unseren Studien auch danach gefragt, wie die Kinder das denn sehen, diese Rollenverteilung der Eltern. Und wir haben eine ganz schöne Studie gemacht, wo wir die Kinder gebeten haben, Fotos zu machen in ihren Familien. Da haben wir ihnen ungefähr gesagt, zu welchen Bereichen sie fotografieren sollen. Und da ist uns aufgefallen, dass die Väter nur ganz selten auf den Fotos waren. wenn die Väter abgebildet wurden, dann meistens am Wochenende. Also die Kinder haben unter der Woche und am Wochenende fotografiert. Und häufig in so ähnlichen Situationen wie diese hier. Das soll jetzt kein Vorwurf an anwesende Väter sein. Es war einfach auffallend in den Fotos, die Kinder in unserer Studie präsentiert haben. Ich weise noch auf ein Detail dieses Fotos hin. Die Mutter sieht man hier auch im Hintergrund, die ist in der Küche und bereitet das Essen vor. Da ist Wochenende und der Vater erholt sich sozusagen von der Arbeit, während eben die Mutter das Essen vorbereitet. Da werden jetzt vielleicht Erinnerungen wach an diese Bilder, die ich vorhin gezeigt habe, mit diesen traditionellen Vorstellungen von Rollenteilung. Und wir haben in unseren Interviews gesehen, dass die Kinder das durchaus wahrnehmen und auch sehr kritisch kommentieren in den Interviews. Dass die sagen, naja, der Papa, der macht da mit mir nichts und mit der Familie eigentlich auch nicht. Und dann muss er sich immer ausrasten, weil er so müde ist von der Arbeit. Da gibt es Konflikte zwischen meinen Eltern, da merke ich immer wieder, die streiten drum, wer die Hausarbeit macht, wer wie viel tut. Also das sind durchaus Themen, die Kinder wahrnehmen. Und ich habe jetzt noch, das sind Daten von Kolleginnen, die Kinder befragt haben. Ich habe das deswegen ausgewählt, weil die Zitate einfach sehr schön sind. Die haben sich genau angeschaut, Kinder, die in sogenannten egalitären Modellen leben, wo die Eltern sich die Rollen gleichberechtigt aufteilen und welche, die eher in diesem traditionellen Rollenteilungsmodell leben. Und sie haben festgestellt, dass Kinder ganz gut mit beiden Modellen umgehen können. Für Kinder ist ja meist das Wichtigste und das Zentrale, dass ihre Bedürfnisse erfüllt sind und das ist in sehr vielen unterschiedlichen Familienformen möglich. Was interessanterweise hier gezeigt worden ist, ist, dass die Kinder, die in diesem egalitären Rollenteilungsmodell leben, wesentlich stärker noch Sympathie für dieses Modell bekunden. Die sagen, das ist fein, dass wir sehen, dass beide Elternteile beides können, dass der Papa auch mal zu Hause ist, dass wir sehen, dass auch die Mama erwerbstätig ist, dass die auch einen Beruf hat, der ihr wichtig ist, dass der Papa auch weiß, wie man ein Mittagessen macht und dass wir uns eine Haube aufsetzen müssen und ähnliche. Sie können sich sicher ausreichend andere Beispiele dazu ausdenken. Auch die Kinder, die im traditionellen Modell leben, die sagen jetzt nicht, das ist ganz schrecklich und wir hätten gern, dass das unsere Eltern anders machen. Kinder können ja oft sehr gut mit den Rahmenbedingungen umgehen, die es einfach gibt. Aber das ist ein bisschen weniger positiv und sehr stark auch damit verbunden, dass die Kinder sagen, sie hätten eigentlich gern mehr Zeit, vor allem mit den Vätern, weil das üblicherweise eben dann die Väter sind, die erst am Abend heimkommen, die am Wochenende vielleicht ausgelaugt sind, verständlicherweise von einer schwierigen Arbeitswoche und die dann einfach für die Kinder weniger Energie haben, was dazu führt, dass die Kinder in diesem traditionellen Modell oft eine engere Beziehung zur Mutter haben. Aber sozusagen prinzipiell ist das etwas, auch diese Rollenteilung unter den Eltern, was Kinder durchaus wahrnehmen und wo sie durchaus auch Stellung dazu nehmen und das kommentieren können. Der zweite Bereich, den ich ansprechen wollte, der hat auch mit der Rollenteilung und mit der Arbeitsteilung und mit der Erwerbstätigkeit zu tun, unter anderem. Und das ist die Zeitgestaltung in Familien. Zeit in Familien war ganz lange Zeit überhaupt kein Thema, auch nicht für die Forschung, die war einfach da. Die Zeit hat man gehabt, das war jetzt nichts, über das irgendjemand sich besondere Gedanken machen musste. Heute ist das anders. Heute gibt es sehr viele unterschiedliche Institutionen, deren Zeitpläne aufeinander abgestimmt werden müssen. Sie haben die Arbeitszeiten der Eltern, vielleicht eben beider Elternteile, sie haben die Schulzeiten, sie haben die Kindergartenzeiten, sie haben die Ferienzeiten, die in vielen Familien ganz besonders schwierig sind. Sie haben die Zeiten der Betreuungspersonen, die sie so in ihren Familien vielleicht auch noch beschäftigt haben. Sie haben Kurse, Vereine, Freizeitaktivitäten der Kinder, der Eltern und so weiter. Also diese Frage, wann welche Kinder wo mit wem wie viel Zeit in welcher Art verbringen, wird plötzlich ganz wichtig in Familien. Das ist etwas, was früher in dieser Form nicht wirklich diskutiert wurde und wo heute plötzlich Familien sich Gedanken drum machen müssen. Wie schaffen wir es, zumindest an einem Tag in der Woche gemeinsam ein Abendessen zu haben? Ja? Das sind Fragen, die hier ganz neue Kompetenzen auch erfordern von den Beteiligten und ein Bewusstsein dafür, dass das überhaupt notwendig ist, sonst rinnt einem das irgendwie durch die Finger. Und der Begriff Familienplanung bekommt da durchaus eine neue Bedeutung zusätzlich. Familienkalender hängen vielleicht bei vielen von Ihnen. Wir haben einfach die Situation, dass Arbeitszeiten und auch Arbeitsorte wesentlich flexibler geworden sind, dass Eltern und Kinder sich mehr Zeit wünschen für die Familie. Das ist ganz außergewöhnlich. Wir haben in dieser Studie, wo die Kinder Fotos gemacht haben, war das ein ganz großes Thema für die Kinder. Sie möchten gern mehr Zeit mit ihren Eltern haben. Ich habe mit einem Kollegen darüber gesprochen, der jetzt gerade kurz vor der Pensionierung steht, der gesagt hat, er kann das nicht nachvollziehen. In seiner Kindheit war das Letzte, was Kinder sich gewünscht hätten, dass sie mehr Zeit mit ihren Eltern verbringen können, weil die waren ohnehin dauernd da. Das war kein Wunsch, ja, da haben sich einfach die Bedingungen sehr verändert, wo das wirklich auch artikuliert wird von Kindern und auch von Eltern, dieser Wunsch, mehr Zeit in der Familie, mit der Familie verbringen zu können. Familie ist ja heute etwas, was oft in den Zeitlücken der Erwerbsarbeit passieren muss. Wenn man gerade nicht seine E-Mails checken muss und am Abend nochmal schnell irgendeinen Bericht anschauen und vielleicht jetzt doch noch mit einem Kollegen telefonieren, obwohl man eigentlich zu Hause ist, dann kann man dazwischen irgendwie noch die Familie hineinquetschen. Da haben natürlich auch Kommunikationsmedien einiges dazu beigetragen. Für Kinder bedeutet elterliche Erwerbstätigkeit und Zeit, die dafür notwendig ist, dass auch ihr Leben davon beeinflusst ist, dass es da so einen Machtgewinn auch gibt, dass plötzlich diese elterliche Arbeitszeit so im Leben der Kinder auch präsent ist. Für Kinder bedeutet elterliche Arbeitszeit meist, dass sie in irgendeiner Form anders betreut werden als von den Eltern. Das kann gut sein, das können Kinder positiv finden, das kann schwierig sein zu organisieren für die Eltern. Es ist jetzt gerade eine Studie der Arbeiterkammer vorgestellt worden in den letzten Tagen, wo wieder einmal auf den Unterschied hingewiesen wurde. Ich glaube, fast 40% der Eltern wünschen sich einen ganztägigen Betreuungsplatz für ihr Kind und 8% haben einen. Das war eine österreichweite Studie. Also das ist durchaus ein wichtiges Thema. Wozu ich auch noch kurz etwas sagen möchte, ist dieses Schlagwort der Qualitätszeit, das da aufgetaucht ist, auch im Zusammenhang mit der Diskussion um Kinderbetreuung, das so aus den 70er, 80er Jahren im Wesentlichen stammt, wo man gesagt hat, ja, also eigentlich kommt es nicht darauf an, wie viel Zeit Eltern mit den Kindern verbringen, sondern es gibt dieses Schlagwort von der Qualitätszeit. Ganz wenig Zeit, aber dafür intensiv und wirklich sich dem Kind zuwenden und so weiter. Das wird heute oft ein bisschen wieder relativiert, weil man einfach auch gesehen hat, dass das mit der Qualitätszeit nicht so leicht ist. Kinder lassen sich nicht sehr gut in Qualitätszeit pressen. Kinder erzählen wichtige Sachen ganz oft nicht dann, wenn Erwachsene finden, jetzt ist unsere Qualitätszeit, sondern eher nebenbei in Situationen, in denen man gar nicht damit rechnen würde. Das funktioniert einfach nicht auf Knopfdruck. Gleichzeitig muss auch Qualitätszeit, also da muss auch Raum dafür vorhanden sein. Sie kennen vielleicht alle das Glücksgefühl, das auch vertrödelte Nachmittage mit sich bringen können, einfach weil es fein ist, mal gemeinsam nichts zu tun und nicht sich jetzt zu überlegen, wie man diese Qualitätszeit möglichst qualitätsvoll füllen kann und welche Aktivitäten und welche Besonderheiten hier vielleicht für das Kind vorteilhaft wäre. man muss diese Zeit einfach bewusst herstellen. Und ich habe jetzt noch ein Zitat aus unseren Interviews mitgenommen, das ist relativ lang, aber es trifft vielleicht ganz gut die Situation, in der viele Menschen sind, sehr durchgetaktet und ganz genau abgegrenzt, wo ist die Zeit für die Familie. Wo unser Interviewpartner, ein Vater eben erzählt hat, dass sie aufstehen und dann das Frühstück herrichten und das ist so ein ganz klarer Ablauf. Sie können sich das vielleicht sehr gut vorstellen, wenn Sie Ihre eigenen Familienverhältnisse da vielleicht daran legen. Und dann sagt er, dann macht er das Frühstück und dann kommt seine Frau runter und dann haben wir 10 Minuten eigentlich, dass wir zwei miteinander reden. Dann ist es 20 nach, das ist immer jeden Tag dasselbe und dann hole ich den Sohn. Und dann hat er mit dem Sohn auch noch so 10 Minuten und dann muss man eh schon Zähne putzen und schauen, dass man außer Haus kommt. Das ist das, das Bild dazu, von dem ich spreche, wenn ich sagen würde, diese Zeit in Familien, diese gemeinsame Zeit muss wirklich hergestellt werden heute. Das ist nicht nur aufgrund der elterlichen Arbeitszeit wichtig und der elterlichen Arbeitsverhältnisse, sondern auch natürlich aufgrund der Schule. Die Schule ist da ein ganz wichtiger Punkt, der aus dem Leben der Kinder in die Familien hineinschwappt. Wir sehen in Untersuchungen, dass Kinder relativ viel Zeit mit Aufgaben für die Schule verwenden und dass vor allem die Mütter es sind, die sich hier intensiv engagieren. Es gibt eine Befragung von Eltern 10- bis 18-jähriger Schüler, wo unter den Müttern 12% oft und 53% manchmal sich belastet fühlen durch die schulischen Tätigkeiten, die sie mit ihrem Kind machen. Also insgesamt 65%, bei den Vätern sind das weniger, das sind 40%, einfach weil die auch oft weniger Zeit damit verbringen oder vielleicht auch diese Belastung einfach nicht so erleben, weil sie andere Mechanismen haben, damit umzugehen. Aber die Schule ist natürlich auch bei diesem Aspekt Zeit mitzudenken. Was wir auch sehen müssen, ist, dass nicht nur die Schule verplant ist, sondern auch die Freizeit der Kinder ist verplant. Weil Kinder sollen ja gefördert werden. Dadurch wird ihnen auch ermöglicht, in möglichst viele Kurse zu gehen und Vereine zu besuchen und so weiter. Das ist etwas, was Kindern großen Spaß macht, was Kinder aber durchaus auch überfordern kann. Nicht nur Kinder, sondern durchaus auch Eltern, weil das einfach einen neuen Organisationsaspekt in Familien noch hinzubringt, weil Wege zurückzulegen sind, die Kinder vielleicht nicht selbst zurücklegen können. Das Elterntaxi als beliebtes Bild dazu ruft wahrscheinlich bei Ihnen auch Assoziationen wach. Also das kann einfach ganz schön aufreibend sein. All diese Dinge, Arbeit, Schule, Freizeit der Kinder, eigene Freizeitgestaltung der Eltern, das haben wir hier gar nicht. Ja? Eltern haben vielleicht auch eigene Bedürfnisse und möchten Zeit für ihre eigenen Aktivitäten haben. Das kommt alles hier dazu, wenn es um dieses komplexe Thema Zeit und Familien geht. Ich möchte das ganz gerne nochmal zusammenfassen, wie hier die Wünsche aussehen würden. Generell muss man sagen, aus der Forschung, von dem, was wir an Ergebnissen haben, ist das Ausmaß der elterlichen Erwerbstätigkeit, also wie viel gearbeitet wird, hängt nicht linear zusammen mit dem Wohlbefinden. Also man kann nicht sagen, wenn Eltern immer wenig arbeiten, dann fühlen sich alle wohl in der Familie, dann entsteht wieder ein ökonomischer Druck möglicherweise. Und Kinder wünschen sich auch, ich habe das einen Mix verschiedener Zeitqualitäten genannt, gerade wenn Kinder älter werden, haben sie auch ganz gern mal Zeit alleine. Also wir haben in Interviews mit so 12-, 13-jährigen Kindern oftmals gehört, dass sie gesagt haben, naja, es wäre eigentlich fein, wenn die Mama jetzt doch wieder arbeiten gehen würde, weil sie ist immer den ganzen Tag zu Hause und manchmal hätte ich auch gern eine Stunde allein, wenn ich von der Schule heimkomme. Um was auch immer zu tun, das will ich jetzt nicht beurteilen, das hängt auch von den einzelnen Kindern ab. Und ein Bub hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, der hat gesagt, immer müssen meine Eltern nicht da sein, halt nur, wenn ich sie brauche. Das ist eine sehr hohe Vorgabe für Eltern. Aber das wäre sozusagen der Wunsch, dass es ein bisschen eine Planbarkeit gibt, dass es eine gewisse Flexibilität gibt und dass nicht immer nur die Arbeitszeit sozusagen den Takt vorgibt, sondern dass vielleicht auch einmal Bedürfnisse der Kinder hier den Takt vorgeben können. Ich möchte gerne zu einem dritten Punkt noch etwas sagen, nämlich zu den Ansprüchen, die Eltern an sich stellen und die auch relativ hoch sind mittlerweile. Kinder haben ja heute ganz andere Funktionen in ihren Familien, als das lange Zeit der Fall war. Sehr lang waren Kinder ganz wichtig als Arbeitskräfte. Ich weiß nicht, wie das in ihren Familien ist. Ich nehme an, dass ihre Kinder als Arbeitskräfte nicht, also dass das nicht der Hauptaspekt ist, den ihre Kinder erfüllen in den Familien. Vielleicht ist es sogar eher ein Konfliktthema. Wäre gut vorstellbar. Kinder haben heute viel eher die Funktion, dass sie Sinn in das Leben ihrer Eltern bringen sollen. Das ist eine ganz schöne Bürde, das ist durchaus eine große Bedeutung, die Kindern hier zugeschrieben wird. Das bringt aber auch mit sich dieser Wandel, ja, Kinder, die hauptsächlich als Arbeitskraft wichtig sind, zu Kindern, die so eine emotionale Bedeutung bekommen, dass sich auch das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern sehr stark geändert hat. Es gibt in der soziologischen Diskussion den schönen Begriff, dass sich Familien gewandelt haben von Befehlshaushalten hin zu Verhandlungshaushalten. Befehlshaushalt ist klassisch das, was Sie kennen, autoritärer Vater, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, passiert das, was ich sage. Das sind Haltungen, die heute seltener werden, weil es eben eher in Richtung Verhandlungshaushalt geht. Verhandlungshaushalt heißt aber auch, das ist anstrengend. Das erfordert Kompetenzen, das erfordert Diskussionen. Da gibt es Widerspruch, da gibt es vielleicht Konflikte, mit denen man umgehen muss. Das erzeugt auch Druck und Verunsicherung bei den Eltern. Wie lang sollen wir verhandeln? Wie viel sollen wir verhandeln? Wie viel ist da auch unseren Kindern zuträglich? Und ich möchte Ihnen was zeigen, wozu das dann auch führen kann. Das finde ich ganz schön, das ist so ein, ja, also eine Karte, wo es um eine Art von Familienberatung geht, die ich im Kindergarten meines Sohnes damals gefunden habe. Diese Angst, das Kind wächst mir über den Kopf. Die Angst, die hier in einem deutschen Zeitschrift formuliert wurde, die Angst, dass Kinder zu kleinen Tyrannen werden könnten, weil eben vielleicht zu stark diese Idee des Verhandlungshaushalts in den Vordergrund tritt. Also das bringt durchaus Anforderungen an die Eltern und wir haben Untersuchungen heute, die zeigen, dass sich ein gutes Drittel der Eltern nur durch die Erziehung der Kinder täglich gestresst fühlt. Also das ist eigentlich doch ein relativ hoher Prozentsatz und was durchaus auch beeinträchtigend sein kann. Was noch dazu kommt bezüglich dieser Eltern-Kind-Beziehung ist, dass die gesellschaftlichen Erwartungen, also die Erwartungen sozusagen, die Eltern an sich selber haben, sind schon mal relativ hoch. Auch die Erwartungen, die von der Gesellschaft an die Eltern kommen, sind relativ hoch. Ich zeige Ihnen hier zwei Ergebnisse, das eine für Mütter, das andere für Väter. Das ist von einer österreichischen Studie, was eine gute Mutter alles tun soll. Also sie soll mal auf jeden Fall ganz viel Zeit mit dem Kind verbringen. Sie soll auch sehr stark auf die eigene Zufriedenheit achten. Das ist auch sehr wichtig. Persönlich soll sie sich weiterentwickeln. Sie soll sich, finden manche, ausschließlich am Kind orientieren. Ganz besonders interessant finde ich, dass, da wurde extra auch gefragt in dieser Studie, für Mütter, die Kinder haben, die relativ klein noch sind, bis eineinhalb Jahre, wo 60% der Befragten sagen, also diese Mütter sollen sich bitte unbedingt den ganzen Tag um ihr Kind kümmern. nachvollziehbar, ja, will ich überhaupt auch nicht kommentieren, nur aus soziologischer Sicht interessant. Gleichzeitig sagen auch 60% diese Mütter, die den ganzen Tag mit ihrem Kind verbringen sollen, sollen auch mehrere Stunden Freizeit am Tag für sich haben, um diese persönliche Weiterentwicklung sozusagen auch dafür Zeit zu haben. Ist eine sehr schöne Vorstellung, aber relativ schwierig umzusetzen und einfach als Anforderung, die an Eltern herangetragen wird, relativ schwierig und kann natürlich Stress erzeugen. Übrigens, diese Mutter, die soll den ganzen Tag mit dem Kind verbringen, für den Vater werden in der öffentlichen Meinung 1 bis 3 Stunden täglich für ausreichend gehalten. Das hängt natürlich mit der Rollenteilung zusammen. In derselben Studie wurde auch gefragt, was ein guter Vater denn tun soll. Und auch hier sehen Sie, dass die Vorstellungen ziemlich ambivalent sind. Da muss man einen irrsinnigen Spagat hinlegen, um das alles leisten zu können. Väter sollen sich aktiv um die Erziehung und um ihre Kinder kümmern. Das sind hier diese Balken, die Sie sehen. Sie sollen mehr Aufgaben in der Familie übernehmen. Sie sollen sich gleichberechtigt um das Kind kümmern. Aber sie sollen auch die Familie finanziell absichern.